Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, also man, also ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn von der Hochschulautonomie gesprochen wird und wenn die politische Beeinflussbarkeit der Universitäten per se zu einem Problem erklärt wird und nicht die Frage ist, was sind denn die Allianzen, die derzeit zum Beispiel, wenn man diese 20 Jahre geschlossene Anstalt, muss man so, also unter diesem polemischen Blickwinkel sieht, es sind ja nicht Leute nicht, also es sind Leute nicht hinausgeflogen, aber es sind sehr viele Leute hinausgeflogen, indem sie nicht hineingekommen sind. Ne? Wir haben 20 Jahre lang soziale Schließung, das heißt, es sind sehr viele Leute eben hinausgeflogen aus dem Gesamtspiel, wenn man das so bezeichnet. Wenn man das unter dem Aspekt einer relativen Autonomie ansieht, muss man sofort thematisieren, was die Allianzen sind, die drinnen sind, zwar gar nicht als Person, aber jetzt institutionell, die Institution schließen muss, damit dieser Raum gewährt wird. Universitäten leben sozusagen, wenn sie diese relative Autonomie haben, immer davon, dass sie bestimmte Allianzen eingehen und andere Allianzen nicht eingehen. Das heißt, sie sind nie autonom aus ihrem eigenen Antrieb heraus oder aus irgendeinem eigenen. Sie können bestimmte Dinge tun, sie können sich gegen bestimmte Dinge wenden, aber immer nur in Allianz mit bestimmten Dingen.
Aber da, also das finde ich ganz, ganz richtig, da muss man aber jetzt auch in den sauren Apfel beißen und die Sache folgendermaßen formulieren. Die Allianz, die die Universität geschlossen hat, war die Allianz mit der Gewerkschaft. Und wir wissen, wie es der Gewerkschaft geht und wir müssen uns nicht wundern, warum es uns jetzt auch so geht.
Sie haben die Allianz mit einem besonderen Typ der Gewerkschaft, der einen besonderen Typ der gesellschaftlichen Produktion, nämlich der öffentlichen Dienst, verwaltet hat, geschlossen. Und einer der typischen Eigenschaften von einer, nämlich nur von dieser Gewerkschaft, ist, dass sie sich nicht um den Nachwuchs kümmern muss. Die einzige wesentliche Alternative, alle anderen Gewerkschaften müssen schauen, dass junge Leute auch hineinkommen können und dass es denen nicht schlecht geht, weil die würden sonst die Alten rauskicken. Im universitären Raum über das Modell der Beamtenheit, die Beamten, die dem Staat gehören, also selbst sich schon aufgegeben haben, also schon drinnen sind, hat man das sozusagen aus. Also es ist dieses Modell einfach, es ist nicht das Problem der Universität, es ist das Problem dieser Form von öffentlichen Dienst, ohne dass ich damit gleich sagen muss, was die, also sozusagen die Hilfe für diesen öffentlichen Dienst ist, weil ja das liberale Modell der Zerschlagung des öffentlichen Dienstes ja auch bestimmte Folgen hat, ne? Und man kann natürlich auch in der Universität bestimmte Dinge einfach über Besitztitel abstützen, dann braucht man sich auch keine, also man kann, die Geschlossenheit könnte man auch durch andere Allianzen setzen, also die Frage, was die Offenheit eines solchen Raums ausmacht, ist dann tatsächlich eben eine von politischen Taktiken und ich glaube, dass man ja in der Geschichte einige der Verfahren sehen konnte und deren Wirksamkeit studieren könnte. Also zum Beispiel würde man, glaube ich, zu einem ganz anderen Bild der OHG 75 kommen, wenn man sich mal ausrechnen würde, wie viele Personen nach den Verfahren, die da vorgeschlagen worden sind, an den Universitäten berufen worden sind und wie viele noch nach Verfahrensregeln berufen worden sind, die aus älteren Zeiten kommen. Also allein die Frage zum Beispiel hat sich meines Wissens in der gesamten Diskussion der Hochschulsoziologie empirisch noch niemand gestellt, einfach nur festzustellen, wie viele Personen also das OG 75 ewig gebraucht, bis es dann irgendwo zu greifen begonnen hat und bis die ersten Berufungsverfahren dann wirklich gelaufen sind, vor allem jetzt quantitativ im Verhältnis zu denen, also den Personenteilen, die eben noch nach anderen Dienstrechten beschickt worden sind. Also man sieht ja auch, 75, 2000 sind 25 Jahre, also wenn man überlegt, wenn sehr viele vor 75 noch nach alten Regeln hineingekommen wären, hätte es sein können, dass man ein Gesetz abschafft, das nur, sagen wir mal, zu 15% der Universität tatsächlich reformiert hat. An dem, wie ich das vortrage, merkt man schon, dass das tatsächlich eine meiner Thesen ist. Also dass man einen Teil der Universität der Reformen, eben, das gibt es in der gesamten Bildungssoziologie, gibt es diese Theorie, dass immer dann Reformen eingeleitet werden, wenn die letzten noch nicht zu greifen begonnen haben. Also man tut den Bildungszugang erleichtern, wenn die Maßnahmen, die den eigentlich erleichtern, noch nicht also voll durchgegriffen, dann tut man es wieder zusperren und so weiter, obwohl die Latenzzeiten so unendlich lang dauern. Und genau dasselbe hat man im Hochschulbereich auch. Und wenn man zum Beispiel nur dann diskursanalytisch vorgeht und sich schaut, wer kritisiert am stärksten das OG 75 in den frühen 80er, späten 80er Jahren, wird man feststellen, das sind dieselben Leute, die schon vor 75 kritisiert haben. Also wenn man das nur die Literaturverzeichnisse durchschaut, hat man manchmal so richtig seltsame Eindrücke, nämlich dass Leute, die vor 75 schon gegen das Gesetz mobil gemacht haben, in den Evaluierungskommissionen der Auswirkungen des UWG 75 drinnen gesessen sind und als neue Erkenntnis verkünden konnten, dass das UWG 75 durch den Druck der Gruppenuniversität Universitäten ruiniert hätte. Also man hat sozusagen oft die Fortsetzung dieser Linien. Es ist ganz klar, man hat zum Beispiel, das bezweifelt niemand, eines der Phänomene der Universität ist, dass durch das Beamtendienstrecht die Definitivstellung ab einem gewissen Zeitpunkt kategorisch vorgeschrieben ist. Einfach im öffentlichen Dienst ist eine befristete Anstellung nur bis zu einem gewissen Zeitraum möglich, danach ist man unbefristet angestellt. Das ist eine Errungenschaft der Beamtinnen-Gewerkschaften, das so durchzusetzen. Das gibt es sonst sozusagen in der Form ja nirgends. Und klar ist, dass das wesentlich zu eben der Umgehung von bestimmten Bestellungsprozeduren geführt hat. Und die große Frage, die nie beantwortet ist, ist sozusagen, ob da jetzt der Zeitraum vor 75 der relevante ist oder der nach 75. Ob es die Gremien waren, die sozusagen schlecht gestellt haben, oder ob es Mechanismen waren, die sozusagen unabhängig von diesen Gremien gewirkt haben. Kann man sich eben vorstellen, was jetzt passiert, wenn man die Gremien hinausschießt. Also das, was jetzt eben passiert mit dem UWG 2002 endgültig, ist, dass man überhaupt jede Form von gremialen Beschluss versucht zurückzubauen oder quasi aufzulösen. Eben, da gibt es dann die seltsamsten antidemokratischen Theorien, warum eben Verantwortung immer nur eine Einzelperson haben kann und so weiter. Aber man wird eben sehen, was das bedeutet, wenn man die Transparenz, die mit angelegt war, formal zurücknimmt.
Also eine Sache, die du sagst, ist ganz entscheidend wichtig und kommt leider zu spät ins allgemeine Bewusstsein, nämlich diese Koinzidenz von Errungenschaft eines unabhängigen Staatsdienerapparates, wo Beamte gesichert werden gegen Willkür des jeweiligen Regierungswechsels. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine Expertin über Renaissance-Philosophie habe, die 30 Jahre lang Renaissance-Philosophie geforscht hat, dann ist es eine Ressource, die es einfach sinnlos und dumm wäre, nicht auszunutzen, solange ich sie habe. Also Pragmatisierung, Tenure im amerikanischen Sinn, im Universitätsbereich. Und die schöne Sicherheit, mit der das zusammengeklappt worden ist, indem man gesagt hat, wir müssen uns verwenden für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Staatsdienst. Und noch dazu ist aber das, wofür wir diese Sicherheit fordern, natürlich eine wissenschaftliche Leistung, die wir aber ganz gerne auch aus dem Auge verlieren, weil so wichtig ist die wissenschaftliche Leistung nicht. Wenn die einmal bei uns ist, dann die Person, dann gehört sie schon dazu. Dieses Verwischen, das muss man auch tatsächlich den Universitäten in die Negativbilanz schreiben. Das haben wir lange Jahre praktiziert und das freut uns jetzt auch auf den Kopf.
Also, um nochmal zu sagen, worauf ich nämlich vorher war, nämlich mit diesem Repräsentationsmodell. Also wenn ich wissenschaftspolitisch mir was vorstelle, also wenn ich zum Beispiel will, dass über bestimmte, also ich möchte zum Beispiel, dass feministische Themen im großen Stil erforscht werden. Ich glaube, dass das wichtig ist für eine Gesellschaft. Das kann ich als Ziel formulieren. Dann werde ich eine ganz andere Politik vertreten. Da werde ich nämlich sagen, wie kann ich schauen, dass möglichst viele Forscherinnen in akzeptablen Bedingungen, die sie in ihrer Forschung fördern, sozusagen diesem Ziel nachgehen können. Da werde ich mir überlegen, was ist fair, wie verhindere ich, dass ich sozusagen zwei Leute besonders gut ausstatte, dafür fünf Leute überhaupt nicht forschen können und so weiter. Ich werde also versuchen, ein Produktionsmodell gehen, das ganz stark an den Leuten orientiert ist, die bestimmte Leistungen erbringen können, weil ich an diesen Leistungen interessiert bin und damit natürlich auch zugleich an den Leuten interessiert bin. Also ich werde ganz massiv über die Notwendigkeiten nachdenken, was es bedeutet, Forschung überhaupt betreiben zu können. Also ich glaube, dann würde ich auch nicht auf die Idee kommen, die halt als Einzelleute irgendwie ständig durch die Weltgeschichte zu schicken, sondern ich werde schauen, dass sich Forschungsteams bilden, dass die auch eine bestimmte Flexibilität haben. Und ich werde natürlich auch immer im Kopf behalten, dass ich von niemandem Investitionen verlangen kann, wenn die Drohung, mit diesen Investitionen irgendwann mal überhaupt nichts mehr anfangen zu können und nur mehr 40 zu sein oder 45 zu sein, für jeden anderen Job zu alt und für die Universität aber auch nicht mehr sozusagen nachgefragt, Also all das werde ich versuchen zu verhindern. Und das Problem der Universitäten ist, dass diese Auseinandersetzung, ob es darum geht, also sich zu überlegen, wie man möglichst viel Wissenschaft oder von dem, was man halt für gut hält, produziert, oder ob es darum geht, für bestimmte Personengruppen, mit welchen guten oder wenig guten Argumenten auch immer, ihre Positionen zu halten, dass dieser Konflikt sozusagen zwar für alle Beteiligten offensichtlich war, sich aber als politisches Programm nie hat durchsetzen können. Und wir haben bei allen den letzten Universitätsreformen immer eine Betonung der Hierarchie in den Universitäten als Gegengeschäft gehabt. Sogar 1975 sind die Universitätsprofessoren doch gut behandelt worden, wenn man ihnen weniger angetan hat, dass die sich gefürchtet haben, dass ihnen angetan werden wird, was jetzt an Machtverlust und so weiter betrifft. Und man hat immer sozusagen für die Reformen im Internen die stärksten Positionsinhaber gesucht. Niemals irgendwie Reformen mit den Leuten, die zum Beispiel noch keine gesicherte Position haben, gemacht. Oder schon gar nicht bei den letzten Reformen. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich eben ein Strukturphänomen jeder denkbaren Form von Wissensorganisation. Ob ich jetzt überlege, wie kann ich möglichst viele Leute für eine möglichst große Produktivität in einem Feld gewinnen, oder ob ich mir überlege, wie kann ich mit den Personen, die irgendwo drinnen sind, also welchen Freiraum stelle ich denen zur Verfügung, ganz andere Interessen noch zu verfolgen. Und es ist, glaube ich, ganz, also ich, es ist ja auch nicht so, dass diese Gegenüberstellung nie debattiert worden wäre in den letzten 30 Jahren. Sie ist ständig debattiert worden, aber sie verschwindet natürlich auch immer. Was eher eben ein Zeichen der symbolischen Dominanz der Personen ist, die über Universitäten verhandeln. Also ich war lustigerweise vor 3 Wochen bei einer parlamentarischen Enquete als Vertreter der externen Lektorinnen eingeladen und war der einzige nicht-professorale Sprecher, der da als Experte oder Expertin fungiert hat. Also man sieht, über Universität sprechen heißt in der Regel, dass bestimmte Funktionsinhaberinnen sprechen. Und ganz selten sprechen sie sozusagen aus der Perspektive einer sonstigen Menge an Personen, die gerne forschen würden oder die das gut können würden oder die daran Interesse hätten, dass geforscht wird. Also ich glaube, egal wie man es macht, je mehr Modelle man für die Funktionsfähigkeit und die Organisiertheit der Universität man auf der einen Seite findet, umso differenziertere Vorschläge wird man sozusagen als politische Forderung formulieren können, um was es denn eigentlich geht, was eine schlechte Politik und was sozusagen die katastrophalen Nebenfolgen von politischen Entscheidungen sind.
Lass mal mein Hirn strukturieren. Also du hast jetzt hier Zeitstrukturen, die sozusagen die restriktiv sind. Also man versucht also sozusagen den Leuten die Zeit, um das, was du gesagt hast, so möglicherweise noch andere Gebiete auszuleuchten, also nimmt man ihnen weg. Sie sollen sozusagen in einem kurzen Projekt arbeiten. Das heißt also, die Leute werden auf kurz oder lang, also sie sind nicht nur diese Experten, wo er ist, Renaissance-Experten oder Experten der Erdbeben. Also das will man ja eigentlich gar nicht. Man macht aber trotzdem nicht also das Mögliche, nämlich dann möglichst viele Leute aus den verschiedensten Dingen an kleinen Projekten forschen zu lassen und dann wieder eine große Produktion zu haben, die halt nicht an einer Person aufgehängt ist, sondern man hängt es wieder an den Funktionären auf sozusagen. Also das ist jetzt das Manko, könnte man sagen. Ne? Also weil sozusagen die wenigen Personen, die da sind, haben dann auch noch weniger Zeit.
Also es ist natürlich ein bisschen ein Problem, man kann das dann. Also man muss dann natürlich aufpassen, dass man die Probleme nicht wieder so ineinander schiebt, dass es wieder nicht sehr erklärungsmächtig wird. Also das, was Herbert Rachow jetzt noch nicht gerade sozusagen im Pinkfall-Verfahren durchgespielt hat, ist eben dieses Phänomen, dass wenn die Universität eine ganz gewöhnliche Organisation ist, dann haben die Inhaber von also von sozialer Macht in dieser Institution bestimmte Eigeninteressen. Und wenn sonst niemand da ist, der irgendwie auch noch andere Interessen artikuliert, werden sie mit ziemlicher Sicherheit diesen ganz massiv folgen. Und also Universitätsprofessoren zum Beispiel haben sehr gern Zeit für das, was sie interessiert. Also die haben nur leider Gottes das Problem, da gibt es lästige Studierende, die sie übrigens nach dem UOG 2002 ja nicht mehr unterrichten müssen. Also man hat ja irgendwie den Universitätsprofessoren die Lehrverpflichtung da irgendwie weggekickt. Sie müssen sich auch nicht um den lästigen wissenschaftlichen Nachwuchs kümmern, sondern Sie persönlich als Person können wieder 30 Jahre lang Renaissance-Spezialistin werden. Sie sind aber nicht dafür verantwortlich, dass insgesamt der Renaissance-Philosophie irgendwie etwas Gutes angetan wird. Ne? Sie brauchen sich nicht die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, dass Sie ein Forschungsteam mit 15 Leuten aufbauen, das dann vielleicht 3 Ausstellungen macht, sondern Sie können selbst irgendetwas tun oder Sie können das auch lassen. Also einer der großen Zeichen dafür, dass man es in einer Organisation geschafft hat, ist ja nicht, dass man selber arbeitet, sondern dass man nicht arbeitet, aber trotzdem in den Genuss alle Vorteile einer Arbeit kommt. Also jetzt im Universitätsgesetz mussten sie sogar festschreiben, dass Universitätsprofessoren ihre Mitarbeiterinnen zu nennen haben, wenn sie was publizieren. Bislang haben sie das in einigen Teilbereichen traditionell nicht gemacht. Trotzdem, die ganze Reform sieht zum Beispiel vor, nur der Universitätsprofessor und die 40 Professorinnen in Österreich, na, Uni Wien, es gibt insgesamt schon 111, glaube ich, die dürfen Forschungsprojekte leiten, egal wer Projekte macht. Sie werden sozusagen in den Genuss der positiven Evaluierung der öffentlichen Anerkennung kommen. Also auch das ist mir wieder, das ist die eine Ebene, da geht es nur darum, wer innerhalb einer Organisationsstruktur die Vorteile und die Nachteile sozusagen für sich verhandeln kann, wer sie aufteilen kann. Und davon unabhängig ist dann die Frage, was sind überhaupt die Einsetzungen, die diskutiert wird, um die sozusagen jetzt dann auch die Auseinandersetzung geht, und davon noch einmal unabhängig ist die Frage, was sind jetzt die Ressourcen des gesamten Raums, die zur Verfügung stehen. Also bei diesen Reformen merkt man, dass zum Beispiel eben eine Regierung auf die Idee kommen kann, einem Teil der Universität anzubieten, die Lebensbedingungen unendlich zu verbessern, also den Universitätsprofessoren, denen kann jetzt untergeordnetes Personal wieder zugeordnet werden, die kriegen wieder 4 Assistentinnen, die ihre ganze Arbeit machen zum Beispiel, denen kann man sozusagen die Lehrverpflichtung reduzieren. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass einer der nächsten Angebote an den Universitäten die Freigabe der Studiengebühren sein wird, um die Zahl der Studierenden tatsächlich zu reduzieren. Damit ist weniger Arbeit. Also für die Professoren, die da sind, werden wunderbare Zeiten anbrechen mit dieser Universitätsreform und deren Folgen, weil eben für die Frage, was insgesamt an Forschung passiert, wie viel an Forschung passiert, wie viele Studierende studieren können, nicht von Interesse ist. Denen wird angeboten, ihre Position wird gestärkt und die Position des Gesamtraums wird massiv geschwächt. Und diesen Abtausch, den hat man sozusagen jetzt schon die ganzen 20 letzten Jahre immer wieder durchgespielt.
Na gut, und wie könnt angesichts so einer eigenartigen Jojo-Situation sowas wie eine Universitätsutopie ausschauen? Also die allersimpelste wäre, dass man sagt, okay, diese Institution hat sich so nicht bewährt, das sollte eigentlich verschwinden.
Sprengen, ja.
Das kann man relativ leicht plausibel machen. Weil wozu neigt diese Institution immer zu uralten Modellen, zu reaktionären Formen? Sie ist eigentlich mehr Institution zur Wissensverhinderung als zur Wissensproduktion. Insbesondere, wenn sie so hierarchisch aufgestuft ist. Zum Beispiel, dass sie wieder diese uralte Geschichte mit der Autonomie aufnimmt. Das ist die alte mittelalterliche Universität, die halt Grund und Boden geschenkt kriegt, damit sie halt sozusagen überleben kann. Die Humboldt-Universität ist die erste, die das auflöst, die genau keine autonome Universität ist. Die keinen Grund und Boden kriegt, kein eigenes Budget kriegt, die mit dem Staat verbunden wird. Daher das Berufungsrecht nicht mehr hat. Ne? Also die Professoren werden dann nicht mehr selbst regeneriert in der Universität, was keine unkluge Maßnahme war, wenn der Staat selbst ein Reformstaat ist. Was dann dazu bringen kann, zu sagen, jede Universitätsreform macht eigentlich nur einen Sinn, wenn sie zugleich Gesellschaftsreform ist. Wenn man sozusagen ein politisches Konzept anbieten kann für die gesamte Gesellschaft, die Wissensorganisation, die, sagen wir mal, das, was so Bildung heißt, selbst mitreformiert und dem Stellenwert zumeist. Das war in gewisser Weise diese 75er UOG-Reform. Das war die letzte Idee einer gesellschaftlichen Veränderung in dem Land, das nicht von Ressentiments, sondern von irgendwie einem vernünftigen oder aufgeklärten Gesellschaftsmodell ausgegangen ist, das eine Modernisierung im Blick gehabt hat, das wesentlich eine Verbreiterung war, das eben Wissenschaften daher auch nicht bloß demokratisiert, damit man dann über Wissenschaftsinhalte abstimmt, was jetzt in unglaublich blöder Weise dann wieder zurückschallt, ne? Dass man sozusagen über die Wissenschaftsinhalte nicht abstimmen kann. Ja, aber was hat ein Ordinarius gemacht? Der hat nicht einmal abgestimmt. Ne? In seiner Dummheit hat er entschieden und passt dann. Ne? Also ist dieses Element einer Demokratisierung der Wissenschaft heißt da immer Veröffentlichung, heißt die Aufteilung von Entscheidungspositionen auf viele und das heißt aber maximale Minimierung von Autorität in der Wissenschaft, weil eben nicht wissenschaftliche Autorität immer einer Wissenschaft schädlich ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Daher muss auch so eine Universität, die zu archaischen Elementen gleichsam zurückkehrt, schädlich für die Wissenschaft sein. Das ist ein relativ simpler Schluss, den man ziehen kann. Also diese Universitätsreform ist sozusagen wissenschaftlicher Katastrophe. Daher müsste man sagen, na gut, wenn es nicht gelingt, den Staat zu reformieren, der nun eine andere Idee von einer intimen Universität hat, dann kann man diese Universität, wie sie daraus entstehen wird, nur subvertieren. Außer man hat aus einem gewissen Erfahrungshintergrund die Gewissheit, dass diese Reform sowieso wieder nicht gesetzt werden wird, weil sie von einer nächsten Reform überholt wird, die irgendwie ausschauen wird. Das kann man ja nicht prognostizieren, so ohne weiteres. Aber die nach aller Erfahrung nach diese Reform auch gar nicht mehr wirksam werden lässt. Das kann man sich auch denken. Ne? In diesem Fall ist es sozusagen umso dringender zu überlegen, welche Universität möchte man denn positiv? Und das ist in der allgemeinsten Weise, wenn wir jetzt auch schon sozusagen unsere Zeit ein bisschen überschritten haben, sicherlich die, die ein Maximum an Sprecherpositionen anbietet. Also die alles dazu tut, dass so viele berechtigte Sprecherpositionen wie nur überhaupt geschaffen werden. Und das ist eben wieder, um es noch einmal zu sagen, eine der für mich, glaube ich, fundamentalen Ideen der Humboldt-Universität, die, dass wer immer an der Universität ist, ist Partizipant an der Wissenschaft. Also dieses Argument, das einige der Professoren jetzt vorgebracht haben, dass Nicht-Kompetente, nämlich das sind alle Nicht-Professoren, entscheiden, was passiert an der Universität, was Gremien gibt, ne? Und sogar die aller Inkompetentesten, nämlich die Studenten, auch noch mitentscheiden. Das widerspricht nicht nur der Humboldt-Universitätsidee, das wäre ja wenig gesagt, okay, ist halt ein Abstraktum, aber es entspricht einer wissenschaftlichen Erfahrung, dass es für die Objektivierung der Wissenschaft eminent günstig ist, viele Sprecherpositionen zu haben. Und schließlich und endlich hat man es beim Studenten ja nicht mit irgendeinem Dahergelaufenen zu tun, sondern man sagt ja in demselben Moment, wo man diesen Studenten disqualifiziert, dass die ganze Schule nichts wert war. Das würde ich schon unter Umständen unterstützen, weil man ja seltsame Sachen lernt. Aber trotzdem, genau jene Institution, die dafür zu sorgen hat, dass man an der Schule was lernt, sagt, na, das ist aber eh nichts wert, was ihr dort lernt. Daher, wann ihr an diese Institution, Universität kommt, die dafür verantwortlich ist, für die Lehrerausbildung, dann seid ihr sozusagen dequalifiziert. Der richtige Schluss, und den hat ja Humboldt gezogen, diese Universitätsreform mit einer Gymnasialreform zu verbinden, weil es eben darum geht, einen qualifizierten Sprecher an der Universität zu haben und keinen Schüler mehr an der Universität zu haben. Das heißt, wie auch immer das eine ordinäre Universität natürlich war, war es eine Universität, die sie programmatisch jene Idee gegeben hat, dass sie ein insgesamt sprechender Korpus ist, der so wenig wie möglich Hierarchieelemente in sich einführt. Abgesehen davon noch war die Universität in dieser Zeit ja eine neue Institution, die man gar nicht absolviert hat in dem Sinn. Die allerwenigsten der Universitätsbesucher haben dort irgendeinen Doktorgrad erworben oder so. Das war überhaupt nicht notwendig, um gleichsam irgendeinen Beruf zu erwerben, weil es, abgesehen von den alten Fakultäten, die da eben sozusagen die Juristen und die Theologen sowieso und auch die Mediziner ein gewisses Fakultätsrecht dann auf die Berufsausübung ausgeübt haben, für die anderen sowas wie einen akademischen Grad in dem berufsrelevanten Sinn nicht gegeben hat. Gut, wenn man das jetzt alles sozusagen Revue passieren lassen, kann man sagen, da spielt dieses Zeitelement eine Rolle, weil in dem Moment, wo es nicht auf einen bestimmten Abschluss des Studiums hinausläuft, stellt sich ja das Zeitproblem in ganz anderer Weise. Und das führt uns ja wiederum zu diesem Thema der Wissensgesellschaft. Was für politische Organisation wäre an der Wissensgesellschaft angepasst, die ja nicht ihr nach der Idee nach an bloß segmentierten Bereich der Jugend dem Wissenserwerb widmet und dann ist man 25 und fürs restliche Leben braucht man sich überhaupt nichts mehr denken. Das spult man dann sozusagen mit dem Programm ab, das man da erworben hat. Das ist ja geradezu die Gegenidee zu einer Wissensgesellschaft, die ja wesentlich darauf beruht, dass man gleichsam in dieser Zeit das, was so Wissenserwerb heißt, gar nicht Wissen erwerbt in dem Sinn, sondern die Fertigkeit, sich auf Wissen einzustellen. Also gleichsam das, nicht was man Grundlagenforschung nennt oder sowas, sondern was man habituelles Umgehen mit Wissen nennen kann. Also wenn man es ein bisschen verengt, könnte man sagen, wesentlich ist eben dieses Methodische, sich einem Wissen zu nähern. Frage stellen zu können, sehr Forschungsprogramm zu geben, Lösungen anzubieten, etc. Und das heißt aber eine Flexibilität anderer Art. Das ist nicht die Flexibilität, jeden Blödsinn und vor allem den schlechtest Qualifizierten zu machen, also auch als Kölner herumzurennen oder sowas, sondern sie innerhalb des Wissens flexibel orientieren zu können. Und das ist aber von einem anderen Zeithorizont, weil man zum Beispiel eben, wenn man Mittelschule absolviert hat und jeder von uns hat das und merkt es in unterschiedlicher Weise, dann kann man ja buchstäblich zum Beispiel kein Buch lesen. Also man kann zwar lesen, das schon, aber man hat ja nicht gelernt, mit einem Buch was anzufangen. Und das ist zum Beispiel was fundamentale andere Art mit Literatur und alles dieses Wissen ist Literatur vermittelt, das ist unser Medium, an der Universität das einmal zu lernen, so simpel irgendein Buch zu lesen. Also nicht anzumalen, wie das die Leute im B-Lese sollen machen, die ja lernen und nicht lesen, ne? Die malen dann sowas an. Das ist schon klar, das ist die Schule. Ne? Das hat mir unseligerweise gelernt in der Schule, ein Buch so zu lesen. Ne? Ist nämlich zu verunstalten in jeder Hinsicht. Ne? Also keinen Gedanken zu haben, sondern nicht Gedanken zu wiederholen. Das ist qualvoll. Ne? Und sich das auch zu gewöhnen, ist eine der Aufgaben, die wir da langsam nachgehen. Ne?
Ich meine, man kann, glaube ich, dem sozusagen so einen wirklich gesetzesmäßig formulierten auch und optimistisch stimmenden bildungssoziologischen Zusatz hinzufügen. Ja? Also also Pierre Bourdieu hat ein paar so wirklich zwischenzeitig allgemein anerkannte bildungssoziologische Grundsätze geprägt. Die zwei wichtigsten, die irgendwie auch eine optimistische Perspektive in sehr engem Zusammenhang zu dem, was du da gesagt hast, irgendwie ist das erste Gesetz ist, die Bildungsbeteiligungsrate steigt unter allen Umständen. Egal, was immer bildungspolitisch passiert, die Bildungsbeteiligung steigt im längeren Zeitverlauf weiter an. Das heißt, es wird weiterhin deutlich mehr Personen geben, die höhere Bildung, und darunter ist schon tatsächlich alles, was über die Pflichtschule hinausgeht, zu verstehen. Das ist ja viel wichtiger, dass heutzutage weit mehr als 50% mehr als Pflichtschule machen, als wie viele Leute auf die Uni kommen. Die Uni lebt, der Zuwachs der Uni-Studierenden lebt vom Zuwachs der weiterführenden Schulen und die wachsen. Und das wird auch weiterhin so sein. Und wenn Sie die 300.000 Schilder des Finanzministeriums gern von jedem Studierenden hätte einheben, wird das auch noch nicht wirklich allzu viel. Also, ich meine, 300.000 Schilder wird es dann kritisch, aber die wachsen. Ja. Auch das amerikanische Universitätssystem trotz Gebühren, trotz unglaublich unterschiedlichen Bedingungen wächst. Das hat, ich gehe gar nicht darauf ein, welche Gründe das notwendigerweise hat. Das zweite Prinzip ist, dass die Schule, damit sie etwas vermitteln kann, die Leute immer mit etwas anderem packen muss als mit Repression. Also es gibt keine disziplinierende Schule, die funktionieren kann. Sie muss immer über das, was dann eben im Französischen so nett ist, sie muss über Investissements arbeiten. Also das ist eben so angenehm, das ist im Französischen zugleich eben so wie bei uns, die Investition, der Einsatz, das, was man bereit ist zu tun, und zugleich in der Übersetzung der Freudschen Psychoanalyse ist es die Besetzung. Also das, woran ich einen Sinn erkenne, wozu ich mich hingezogen fühle, wozu ich eine Liebe entwickle, durchaus bis hin zu einer symbolischen Libido-Theorie, das ist das, was für uns kulturell Sinn macht. Und es gibt kein Bildungssystem, das darauf verzichten kann, über das Gefühl, dass etwas Sinn hat, zu arbeiten. Weil sobald ich eben irgendetwas von den so Ausgebildeten haben will, müssen die das inkorporiert haben in einer ganz anderen Weise, als eben, wie du es vorher gesagt hast, zur Repetition beim Prüfungsstoff. Das ist für jedes Bildungssystem sozusagen die Bedingung schlechthin, weil nämlich sonst die Absolventinnen, wenn ich sie für bestimmte Funktionen brauche, diese nicht erfüllen. Deswegen hat man in der Regel bei den historischen Entwicklungen von Bildungssystemen noch immer Leute, denen ich was beibringe, obwohl sie das, was ich ihnen beibringe, effektiv nicht brauchen sollen. Also die Ausbildung für Fabriksarbeiterinnen bringt ihnen was bei, das sie nicht daran hindert, dann später nichts damit anzufangen. Das ist wirklich auch zum Teil auch explizit formuliert worden, Volksschulbildung. Die soll die Arbeiter nicht auf blöde Ideen bringen. Also soll sie überhaupt auf keine Ideen bringen. Wenn man sich die Verteilungen anschaut, welche Bevölkerungsgruppen welchen Kulturkonsum im positiven Sinn haben, also sich etwas aneignen können, was sie gern machen, dann wird man genau diese Schulfunktionen sehen, dass eben Leute, die nur Hauptschule besucht haben, dass denen definitiv der Zugang zu symbolischen Gütern und der Besetzung im psychoanalytischen Sinn ausgetrieben wird, dass ihnen nicht ermöglicht wird. Das hat aber überhaupt nichts mit sozusagen jetzt der Reife zu tun, sondern mit einer Funktionszuschreibung eines Teils des Bildungssystems. Und der andere Teil, der soll die Leute dazu hinbringen, weil die brauchten, die müssen eine Bindung eingehen können, die müssen sich an Funktionen gebunden fühlen, Unternehmen verzweifeln mit Personen, die zu dem, was sie machen, keinen Bezug aufbauen. Das ist fürchterlich, ja. Das sind die Leute, das ist immer das, was man dann beschreibt. Ne? Die setzt man hin und die legt man was vor und die schauen drauf und denen fällt nichts ein. Deswegen haben wir ja so gern die Geisteswissenschaftlerinnen, weil denen fällt immer was ein, wenn sie irgendwas sehen. Deswegen sind die auch so unheimlich begehrte Arbeits- und Mitarbeiterinnen. Ja, und nur um das in einem zusammenzuführen, diese Kombination, es werden immer mehr Leute in die verkehrte Welt der Bildungsinstitutionen hineingehen, weil das ist in gewisser Weise eine verkehrte Welt. In dieser Institution werden den Leuten leider Gottes in gewisser Weise Affekte gemacht. Es werden ihnen Besetzungen ermöglicht. Und diese Effekte, und das hatte schon, das war schon der Inhalt der wissenschaftlichen Revolutionen, vor allem in den Kulturwissenschaften, 1975, nämlich die Leute haben auf einmal Wissenschaft betrieben, ohne dass sie dafür was zahlt gekriegt haben. Und das genau wird tatsächlich nochmal passieren. Das heißt, es werden die Ansprüche, was Wissen ist, zu definieren, von Leuten gestellt werden, die nicht explizit für die Forschung bezahlt werden, was sich eh nicht mehr auszahlt. Man kriegt so wenig Zeit in vielen Forschungsprojekten, dass man mit ein paar Stunden anderer Arbeit genauso viel verdienen kann, aber man wird trotzdem nicht aus der Forschung völlig hinausgehen, sondern wird aufgrund der Besetzung, die wir aufgebaut haben, diese Konkurrenz aufnehmen. Und ich glaube auch, dass das die Linie ist, die sozusagen positiv den Versuchen, genau diese Autonomie ständig einzuschränken, entgegenlaufen und die meines Erachtens, und ich bin zum Beispiel durch die Streikaktivitäten der letzten Tage davon wieder sozusagen neuerlich überzeugt worden, die tatsächlich diese Unruhe weiterhin auslösen werden.
Ich wollte mir vorher sagen, zu den Unterschieden von, wenn ich sozusagen sich flexibel Wissen aneignen können oder der Struktur- und Methodenlernung auf einer Universität, die Fachhochschulausbildung ist im Endeffekt im Vergleich dazu eher eine Weiterführung von normalen Schulbildung oder also hat er weniger mit dem zu tun, weil ein Semester 5 und tschüss. Und eben hier, also 8 Semester durchschleusen und um jeden Preis. Die Frage ist natürlich, das ist auch eine schwere Prognose und die wird man sagen, wenn man nachschaut. Nachdem wir die Fachhochschulen momentan postulieren, wie noch nie und jeder, also Standorte und Studienrichtungen und eigentlich jede Bezirkshauptstadt schon eigentlich eine Fachhochschule haben will, ist eben die Frage, also ohne die Universitäten, werden, die wahrscheinlich nie bestehen können oder bis wohin die beschickt werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die sozusagen vom Lehrpersonal her iterieren können. Also kann doch bei dem System nicht wirklich funktionieren. Oder sozusagen das Niveau wird zwangsläufig sinken.
Also ich habe zu den Fachhochschulen einfach, seit sie gegründet worden sind, immer dieselbe Meinung, nämlich man braucht sich von ihnen nicht fürchten, sie entwickeln sich zu ganz normalen Universitäten. Und zwar historisch gesehen, dort wo Fachhochschulen im großen Stil gegründet worden sind, das ist vor allem Deutschland zum Beispiel, dort haben sich nämlich lustigerweise mit dem heutigen Jahr die Unterschiede zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen formalrechtlich eingestellt. Professorenkategorien, also die Personalkategorien für Fachhochschulen und Universitäten sind dieselben. Beide sind in selber Weise zur Forschung berufen. Beide sind in derselben Weise Institutionen, die um Forschungsmittel konkurrieren, die das unbedingt brauchen. Und die Fachhochschulen haben alles getan, um selbst Universitäten zu werden. Und das ist nämlich eben dieser Effekt, obwohl sie ganz genauso begonnen haben wie die österreichischen Fachhochschulen. Nämlich als kleine, kursartig organisierte Sonderprogramme mit wenig Abbrecherinnen, also die Fachhochschulen haben ja immer geprahlt bis vor kurzem eben, damit dass sie so gut wie keinen Dropout haben und kaum jemand länger studiert. Und heuer ist eben die erste Statistik, die noch ein bisschen zurückgehalten wird, da, dass eben die Fachhochschulen auch schon eine Abbrecherrate von 30% haben. Erstmals sind sie größer, sie erreichen erstmals, also sie verzichten auf bestimmte Selektionskriterien beim Zugang. Bisher war es ja so, dass die Leute nicht wirklich nur nach der Leistung bei der Aufnahmeprüfung selektiert worden sind, sondern man vor allem geschaut hat, dass die Leute irgendwie so wirken, als würden sie mit 4 Jahren genug haben, ja, und nicht seltsame Ideen haben. Also man muss sich vorstellen, die Fachhochschulen haben ja wirklich nur 30 Plätze zu vergeben gehabt und so, wie das halt ein Theaterkurs macht, ja, wo die Leute irgendwie halt jeden anschauen und sich fragen, ob die mir nicht irgendwie vielleicht doch zu hochtrabend schon ist und ich vielleicht sage, na, das ist für meinen Kurs nicht. Also deswegen haben die keine Auswahl gehabt und so weiter. All das, was sagen, geht aber mit dem Wachstum nicht mehr. Und deswegen wären Fachhochschulen immer Universitäten, egal was sie tun. Und das ist das Einzige, warum ich mich sozusagen bisher immer geweigert habe, mich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und natürlich, also es werden viele von uns in den nächsten 10 Jahren noch an Fachhochschulen unterrichten, weil die brauchen Lehrende momentan wie, und sie sollen sich verzehnfachen, hat der Forschungsrat gesagt, in den nächsten 5 Jahren.
Naja, dann haben wir ja Perspektive. Ne? Ja, naja, ich danke Ihnen schön für die Diskussion, für die Geduld. Sozusagen das Universitätsthema, das hat sich wieder einmal bewiesen, ist kein sehr populäres, selbst in der Krise. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil jetzt kommt schon die nächste Lehrveranstaltung da. Ja, danke nochmals dir für deine profunde Kenntnis. Dankeschön.